Wir haben im Vertrieb oft nur den einen Moment oder den ersten Moment. Der erste Moment macht meistens den Unterschied, ja. Und wenn ich da in der Lage bin, mich selbst mit dem Produkt oder mit der Lösung zu identifizieren und dann auf beste Art und Weise rüberzubringen, was es denn ist und was der Nutzen in dieser jetzigen Situation für meinen Kunden ist. Ich glaube, da haben wir einen ganz großen Vorsprung, schon einen Wettbewerbsvorteil.
Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Heute begrüße ich ganz herzlich Christian Milde im Interview. Hallo Christian, schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, hallo Petra, grüße dich auch.
Magst du dich unseren Hörern einmal kurz vorstellen? Wer bist du und warum ist es eine sehr gute Idee, sich mit dir über das Thema B2B-Akquise auszutauschen?
Ja, wie schon gesagt, Christian Milde, bin jetzt schon seit über 20, 25 Jahren im Vertrieb unterwegs, bin mittlerweile 52 Jahre jung, hoffentlich jung geblieben, lebe mit meiner Frau, mein Sohn studiert mittlerweile und ja. Kann auf viele Jahre Vertrieb zurückblicken und vielleicht kann ich heute ein bisschen was teilen hier mit euch.
Absolut, weil wir haben im Vorgespräch schon so tolle Themen gestriffen, die ich jetzt noch mal weiter hinterfragen werde. Christian, du hast viele Jahre große Vertriebsteams geführt. Was waren die prägendsten Erfahrungen in dieser Zeit, wenn man wirklich so große Teams führt?
Also, ich habe natürlich einiges gelernt, ne, und einiges gesehen. Und was mich dann immer wieder fasziniert hat, ich habe mir natürlich immer die Frage gestellt, was macht die Leute erfolgreich, ja, oder was differenziert sie von den anderen oder warum? Natürlich sollte jeder authentisch sein und seinen eigenen Weg finden, aber es gibt eine Sache, die ich immer wieder gesehen habe, wo jeder dann noch ankommen muss, ne? Wenn er ein Onboarding hat, wenn er in einen neuen Job reinkommt und es ist so ein gewisses Momentum, dass man Momentum erreicht, authentisch zu werden. Für die Sache, das, was man verkauft, Produkt, Software, Lösung, was es auch immer ist, inhaltlich zu verstehen und tatsächlich dem Kunden ad hoc in kürzester Form dann auch authentisch den Nutzen erklären zu können. Ja, wir haben im Vertrieb oft nur den einen Moment oder den ersten Moment. Der erste Moment macht meistens den Unterschied. Ja, und wenn ich da in der Lage bin, mich selbst mit dem Produkt oder mit der Lösung zu identifizieren und dann auf beste Art und Weise rüberzubringen, was es denn ist und was der Nutzen in dieser jetzigen Situation für meinen Kunden ist. Ich glaube, da haben wir einen ganz großen Vorsprung, schon einen Wettbewerbsvorteil, weil man hat sich persönlich gut verkauft und natürlich lässt man dann natürlich den Nutzen dann auch erscheinen in einer Art und Weise, wo der Kunde dann denkt, interessant, da würde ich gerne mehr drüber hören, ja.
Absolut, da werde ich dich auch noch mal tiefer zu befragen. Lass uns kurz bei dieser Führungsrolle bleiben. Welche Führungssituation hat dich am meisten geprägt? Also positiv oder negativ? Hast du da so ein Beispiel mal, wo du sagst, boah, das war so ein bisschen Augenöffner?
Grundsätzlich muss ich sagen, also ich habe selten schlechte Vertriebler erlebt, ja. Ich habe oft eher den Eindruck gewonnen, dass es fehlt an einem Enablement, an einer guten Vorbereitung, dass die Leute gut abgeholt werden, dass sie wissen, wo sind jetzt die Unterlagen, wie habe ich die beste Möglichkeit, meine Zielgruppe auch zu erreichen, dass sie wirklich in der Lage sind, das umzusetzen, was von ihnen erwartet wird, ja. Also wenn Unklarheit herrscht über das, was ich denn jetzt verkaufen soll, dann herrscht natürlich in dem Vertrieb dann auch eine gewisse, ich sag mal, Spannung oder Unklarheit. Das merkt der Kunde dann auch, ne? Und sowas muss ausgemerzt werden. Ja? Da hatte ich hier und da so ein paar Touchpoints, aber wichtig ist natürlich, sowas dann auch festzustellen und dann zu lösen, weil da geht es auch voran mit den Vertrieben.
Ja, das ist eh auch ein spannender Punkt bei 30, 40 Vertriebsmitarbeitern. Wie behält man denn da den Überblick?
Ja, ich denke mal, natürlich ist es Führungsaufgabe. Ich hab immer gute Leiter im Vertrieb auch gehabt, die auch die Vertriebsteams geleitet haben, die das Marketing geleitet haben oder auch den technischen Vertrieb. Ich habe mich nie gescheut, auch an der Basis dann mit dabei zu sein und auch in den Gesprächen mit zu sein, dass man dann auch die Reflexion bekommt, wie treten die Leute auf, wie ist die Erfahrung, wie ist das Feedback. Ganz wichtig ist sicherlich auch so ein Customer Success, dass man weiß, warum kommen denn die Kunden zu einem, ja? Wie hat man die Kunden gefunden? Das sind sicherlich jetzt keine Neuigkeiten als solches, aber ich glaube, man muss aus der Komfortzone auch raus. Man darf da nicht aus seinem Eiffelturm oder in seinem Elfenbeintower dann sitzen und sich nicht nach unten wagen, sondern muss tatsächlich in den Maschinenraum auch rein und muss dann halt schauen, was passiert denn an der Basis, ja, wie sprechen die Kunden, was funktioniert gut und was funktioniert weniger gut.
Ja, absolut. Also das stelle ich auch immer wieder bei uns fest. Wenn du nur noch operativ tätig bist und nicht mehr wirklich in den Kunden, ins Kundengespräch gehst, du Kundenschmerzen ändern sich ja auch mal mit der Zeit oder das einfach auch das Wording, wie guckt ein Kunde, wie beschreibt ein Kunde sein Problem? Und das muss man halt mitkriegen, damit man halt selber im Marketing, in seiner Argumentation, im Vertrieb einfach auch darauf reagieren kann. Absolut, ja. Ja. Wir haben viel oder heute wird viel über Motivation im Vertrieb gesprochen. Was hat bei deinen Teams wirklich funktioniert? Ist es Motivation oder ist es die Eigenmotivation? Wie schaust du auf dieses Thema Motivation im Vertrieb?
Ja. Also Motivation ist natürlich ein intrinsischer Punkt, der muss in jedem Mitarbeiter vorhanden sein. Wenn die Motivation nicht da ist, dann haben wir ein grundlegendes Problem. Aber ich habe natürlich so Stellschrauben, so Möglichkeiten, ob das jetzt die Incentivierung ist und dergleichen, dass ich das natürlich dann auch einstellen kann. Und wenn jeder Mitarbeiter in dem Bereich aktiv ist, wo er sich am besten entfalten kann und im Flow ist, dann habe ich natürlich eine Win-Win-Situation. Ich habe es allerdings auch gemerkt, was jetzt die Motivation dann betrifft, ob das jetzt ein Channel-Vertriebler parallel zu einem Enterprise-Vertriebler dann arbeitet, die müssen Hand in Hand arbeiten. Ja? Also dass jetzt die noch untereinander eine Marge aushandeln sollen, um dann vor den Kunden zu treten, das wirkt dann eher ab, sondern es ist besser dann eher zu schauen, okay, ihr seid jetzt mal beide erfolgreich und wir werden euch beide dann entlohnen. Ja? Also das ist sicherlich immer wichtig. Ich habe es mal erlebt, mal so als Beispiel auch. Jeder hat es von uns vielleicht mal erlebt. Man geht in ein Hotel oder ein Restaurant und man merkt so, das Bedienungspersonal ist so nicht so richtig so happy bei der Arbeit. Ja, dann stelle ich mir oft die Frage, was ist denn hier los? Ja, wenn die Organisation beziehungsweise auch die Leitungs- und die Führung, da herrscht irgendeine Unklarheit, ob es die Unklarheit ist über das Menü oder das Service-Portfolio oder irgendwas, die Leute abhält, einen guten Job zu machen, das strahlen die Vertriebsleute dann auch Richtung Kundschaft aus. Und ich stelle mir dann oft die Frage, warum hat die Bedienung oder das Hotelpersonal jetzt auf einmal so schlechte Laune? Ja, das darf ja gar nicht sein. Ne? Wenn aber eine gute Atmosphäre ist und man ist gut eingestellt im Team, die Motivation stimmt, dann merkt der Kunde das auch. Dann macht es den Leuten Spaß. Ne? Arbeit muss Spaß machen. Ne? Und wenn man merkt, dass dem einen oder anderen das nicht Spaß macht, dann muss man die Leute auch mal zur Seite nehmen und fragen, du, was ist denn los? Hoffentlich ist es nur punktuell, ja, und nicht ein größeres Thema. Aber sowas muss man lösen. Ne? Also die Leute müssen in ihrem Flow, in der Motivation sein, dass es funktioniert. Und da dürfen auch keine Incentive-Probleme sein, die uns gegenseitig dann abhalten oder dass man gegenseitig arbeitet. Ne? Das muss immer gut justiert und eingestellt sein in die Richtung, die das Unternehmen laufen will. Und natürlich, dass man immer den Kunden in der Mitte sieht.
Ich habe die Hotel-Restaurant-Erfahrung andersrum schon mal gemacht. Es war aber dann auch echt lustig. Wir waren wirklich tief im Gespräch, kam die erste Kellnerin und sagte, hat sie ihn geschmeckt? Ich so, ja, super. Man ist wieder im Gespräch, kommt die zweite, hat sie ihn geschmeckt? Ich so, ja, war super. Dann kam die dritte, ich so, lassen Sie mich raten, Sie wollen fragen, ob es uns geschmeckt hat. Also, die waren alle super süß und alles gut, aber das war dann so drüber, ne? Also, da muss man halt auch hingucken. Genau. Du hast aber eben schon die nächste Frage fast vorweggenommen, aber lass uns trotzdem tiefer reingehen. Du hast verschiedene Provisionssysteme kennengelernt in all deinen Jahren. Also kannst du uns da einen Tipp geben, welche Modelle haben in der Praxis wirklich funktioniert und welche eben gar nicht?
Ja. Also es gibt natürlich unterschiedliche Methodiken. Ne? Es gibt ein Team-Target, es gibt auch individuelle Targets. Und ich habe jetzt auch in ein, zwei Startups gearbeitet, wo es am Anfang auch unbedingt wichtig ist, dass man erstmal so ein Team-Target setzt, ja, dass man weniger auf individuell sitzt. Man ruckelt sich noch zusammen, man muss schauen, in welche Richtung geht es. Alle wollen ja erfolgreich sein und die Leute sind ja auch motiviert und laufen die gleiche Richtung. Nach ein, zwei Jahren merkt man dann aber auch, dann muss man auch individuelle Ziele setzen, dass dann auch individuell, ja, die Leute, die dann auch die Provision bekommen und auch die Wertschätzung bekommen, die dann auch die Leistungsträger sind. Ja, das ist ganz wichtig. Ich habe in meiner vertrieblichen Leitungserfahrung aber auch die Erfahrung machen müssen, dass der Channel und Enterprise auch zusammenarbeiten. Ne? Das hatte ich vorhin schon gesagt. Das heißt, ich brauche einen kollaborativen Ansatz, dass der Channel als Mittelshelfer zum Enterprise dann parallel arbeitet und dann auch mit incentiviert wird. Sonst arbeiten die gegeneinander. Und das ist sicherlich eine Erfahrung, die haben vielleicht andere auch gemacht. Das ist vielleicht auch verpönt, dieses Double Bubble, aber ich bin ein großer Fan davon, ja. Weil sonst arbeiten die zukünftig nicht mehr miteinander. Und wenn ich natürlich ein Produkt habe, was in der Masse im SMB dann auch funktioniert und weniger im Großkunden-Enterprise-Geschäft ist, dann muss ich den Channel incentivieren und dann auch den Channel-Mitarbeiter parallel zum Enterprise mit incentivieren, wenn denn die Opportunity und dieser Kunde über den Partner abgewickelt wird. Ja, also das ist sicherlich ganz wichtig, hätte ansonsten auch böses Blut gebracht. Und zum einen merkt das der Kunde und der Vertriebspartner, der Channel-Partner, den ich mit dabei habe, wenn ich denen keine Provisionen mehr gebe, dann wird er zukünftig auch nicht mehr die großen Deals bringen, weil das wollen wir ja eigentlich. Ne? Also damals war es so, da gab es größere Deals, die dann mit zum Enterprise gehört haben. Und da war immer die Frage, ja, warum muss ich denn jetzt beide incentivieren? Das gehört doch zum Enterprise. Dann will ich den Channel auslassen. Sich dort aber Geld zu sparen, das fällt einem dann später wieder auf die Füße. Also der Ansatz ist meiner Meinung nach immer gut, dass ich schaue, dass die Beteiligten, sofern sie dann auch beteiligt sind, Channel und Enterprise gleichzeitig, dann auch zusammenarbeiten und sich danach dann natürlich auch die Frage stellen, hey, jetzt haben wir so einen Deal hier zusammen gemacht, lass uns doch den zweiten und den dritten finden und dann zahlt sich das Ganze dann auch wieder aus, dass ich eben diese Double Bubble im Channel und im Enterprise gemacht habe.
Würdest du sagen, dass Geld der wichtigste Antrieb im Vertrieb ist, oder gibt es noch andere Faktoren, oder ist ein anderer Faktor vielleicht entscheidender?
Natürlich ist es, ich glaube, es braucht ein klares Ziel. Ich glaube, die Klarheit des Zieles ist wichtig. Ja, das Schlimmste ist, wenn im Vertrieb dann diese Moving Targets kommen oder später sich zum Beispiel, ah, so viel Provision können wir euch nicht zahlen. Ja, ich hatte oft die, oder hier und da mal die Diskussion, ja, jetzt müssen wir so viel dem Vertrieb an Provision ausbezahlen, weil es mich auch selber betroffen hat, weil ich so erfolgreich war. Und da habe ich zu dem damaligen Geschäftsführer gesagt, pass mal auf, das ist doch nicht dein Geld. Ja, das ist das Geld vom Kunden, was wir erwirtschaftet haben. Und wir haben gemeinsam ein Ziel vereinbart. Und dann sollten wir auch bei dem Ziel bleiben. Weil wenn das gebrochen wird, die Methodik gebrochen wird, dann vergällt man sich den ganzen Vertrieb. Und dann gehen die guten Leute, die schlechten Leute bleiben ja eh da. Ne? Aber die guten Leute gehen dann, ne? Es ist ja sowieso von der Wahrscheinlichkeit ja eher so, ich will jetzt nicht jedem die Illusion nehmen, aber das passiert einmal in 5 bis 10 Jahren, dass man wirklich 200, 300% übererfüllt. Okay, bei mir hat es doch etwas öfters funktioniert, was auch immer es gelegen hat. Das war echt, echt gut. Aber es war immer wichtig, dass halt die Zielvorgaben von Anfang an gesetzt sind. Das ist ja wie ein Spiel, wie eine Wette. Ne? Und wenn später die Spielregeln ge geändert werden, das ist nicht gut. Ne? Da müssen dann halt alle durch. Da muss das Management durch, wenn man sieht, dass man vielleicht ein zu niedriges Target gesetzt hat, aber dann setzt man sich zusammen und unterhält sich. Und was ich auch sehr gut fand in meiner letztigen Anstellung als Geschäftsführer, da hat der Vorstandsvorsitzende immer gesagt, wenn wir doch mal in die Situation kommen und es hat einer das Fünffache an seinem Bonus erreicht und wir sind in einem Capping angekommen, dann setzen wir uns halt zusammen, dann finden wir eine Lösung. Und das finde ich immer gut, dass man sagt, man redet miteinander, man findet eine Lösung und man lässt die Leute nicht alleine. Ja. Aber wichtig ist immer, dass die Zielvorgaben dann auch am Anfang, ja, spätestens im ersten Quartal auch wirklich festgezurrt sind, wo man dann zum Ende des Jahres rausläuft und dass alle dabei bleiben.
Und du hast vorhin schon gesagt, authentischer Vertrieb. Wie kriegt man das hin, wenn man ein Team mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten hat, dann zu sagen, wir machen einen authentischen Vertrieb? Magst du da noch mal tiefer reingehen?
Ja, natürlich die Rollenverteilung wichtig, wie man zusammenarbeitet und dass dann auch immer die technische Komponente und auch mit dem Vertrieb dann zusammenarbeitet. Ich habe es mal in meiner, ich habe es tatsächlich mehr als einmal gehört, dass der Vertrieb dann gesagt hat, nö, wenn es um Technik geht, dann geh mal bitte hier zu jemand anders, zu dem Techniker, der kann dir das dann erklären. Das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Momentum, ne? In dem Moment hat man eigentlich den Moment verpasst, dem Kunden das zu erklären in meiner eigenen authentischen Art und Weise, wie ich denn eine Lösung dem Kunden anbieten kann. Und ich glaube nicht, ob das dann das wirklich so zufriedenstellend ist. Aber wenn man sich nochmal vielleicht aus der Vogelperspektive betrachtet, was funktioniert gut oder was funktioniert in vielen Unternehmungen oder im Vertrieb dann doch nicht so gut, dass man sich immer wieder die Frage stellt, was ist denn die Target Audience? Was ist meine Zielgruppe? Was ist mein Go-to-Market? Und wie bin ich in der Lage, das zu erklären, was ich denn wie verkaufen will? Und da muss man dann auch schauen, jeder Kunde ist ja nicht gleich, sondern ich habe möglicherweise für den einen oder anderen Kunden doch einen anderen Pitch oder einen anderen Ansatz. Und da muss ich treffsicher sein. Ja? Gerade in stärkeren Wettbewerbssituationen muss ich natürlich sehr treffsicher sein. Was ist mein eigener USP? Es gibt immer die drei Komponente. Was ist mein eigenes Best of Breed oder wofür steht mein USP? Was kann ich am besten? Die zweite Sache ist natürlich, wie ist mein Marktsegment aufgestellt? Wo passe ich mit meinem USP rein? Und was kann der Wettbewerb auch gut, ne? Und wenn natürlich möglichst viel USP für mich selbst übrig bleibt und das vielleicht noch ein Greenfield-Markt ist, dann habe ich natürlich alle beste Voraussetzungen, da auch einen größten Marktanteil zu gewinnen. Aber ich kann nur jedem immer nahelegen, überprüft euren Go-to-Market, ob das, wie ihr verkauft, tatsächlich der Kunde euch auch versteht, ob man da mit der gleichen Sprache spricht. Das ist natürlich ein Marketing-Element. Ja, wenn ich habe es bei einer Tätigkeit, kann vielleicht auch sagen, bei Kaspersky gesehen, da hat man am Anfang, ich bin reingekommen, man hat ganz viele Produktabkürzungen gesprochen. So, dann habe ich mich dann hingestellt und gefragt, was ist denn das? Wissen denn die Kunden überhaupt draußen, wie die Abkürzungen heißen? Können wir bitte ab sofort nicht mehr in Abkürzungen sprechen, sondern sprecht diesen Produktnamen aus? Dann haben wir nämlich die Kunden, die wir noch zusätzlich als Upselling gewinnen wollen oder Neukunden gewinnen wollen, nicht verloren, weil die dann natürlich verstehen, worüber wir sprechen. Ja, also ganz wichtiges Thema, ja. Nicht in Abkürzungen oder Hieroglyphen sprechen, die der Kunde nicht versteht. Ne? Da hat man sich vielleicht dann auch auf eine gewisse Art und Weise doch entfernt, weil man einfach nicht reflektiert genug war, um zu verstehen, oh, ja, damals bei Kaspersky war der Markt groß, ne, war riesengroß, ne. Da haben natürlich die Partner haben das alles verstanden mit den Abkürzungen, aber der Neukunde, der so vorbeigegangen ist am Messestand, der hat dann gesagt,
Absolut.
was ist das? Ja. Ja.
Ich würde noch zwei Dinge anführen. Ich würde bei deinem, was du eben ausgeführt hast, noch einen Punkt hervorsetzen. Braucht der Markt überhaupt das, was ich anbiete? Das sollte man vielleicht auch noch mal vorher, bevor man auch noch über Zielgruppe und versteht mich eine Zielgruppe, also ist das, was ich da denke, was der Markt braucht, auch tatsächlich das, was der Markt wirklich haben
Ja,
will?
ja. Viele Startups, die machen einen Turnaround, weil sie dann merken nach ein, zwei Jahren, war erstmal eine gute Idee, hat sich auch vom Businessplan nicht so realisiert, ich muss jetzt nochmal umdenken oder ich muss jetzt nochmal was in einen neuen oder vielleicht ein bisschen tendenziell in eine andere Richtung gehen, weil man doch gemerkt hat, dass der Markt anders tickt. Das ist auch gut, ne? Da muss man auch flexibel sein. Und wer da flexibel und agil ist, der wird dann auch erfolgreich sein. Und man muss sich auch immer wieder selbst hinterfragen, dieses disrupte dich selbst, bevor der Markt dich disruptet. Ja, das ist sicherlich wichtig. Aber kommen wir vielleicht später noch dazu. Wenn ich mich selber da immer neu erfinde und mich hinterfrage, dann habe ich natürlich auch einen Vorsprung zum Wettbewerb, weil wir sehen es oft, ob das jetzt eine Nokia gewesen ist oder viele andere große Konzerne. Warum ist Nokia nicht so erfolgreich gewesen, sondern hat Apple das iPhone nach vorne gebracht? Weil Nokia sich vor vielen, vielen Jahren gesagt, naja, die mit ihrem iPod mit Mobilfunktionen, die werden doch nicht den Markt machen. Wer sind die denn? Wir sind die Größen, ja. Die haben sich einfach nicht hinterfragt, ne? Eigentlich hätte Nokia das Rennen machen können. Die haben auch ein Smartphone rausgebracht und Ericsson. Aber Apple hat einfach den Markt damals erkannt und hat gesagt, wieso bringen wir nicht eine Mobilfunktion in diesen iPod rein, ja? Und schon hat man den neuen Markt gebracht. Ich weiß noch, ich habe damals Mobilfunknetze aufgebaut. Und wir haben uns immer ganz die Frage gestellt, was ist denn eigentlich die Killer-Applikation? So 2003, 2004, 2005. Wir sind immer mit diesen Modems rumgerannt in unseren Laptops. Und das war es ja eigentlich nicht, ne? Wir haben uns gefreut, dass wir von ISDN-Geschwindigkeit auf 2, 3 Megabit hochgesprungen sind. Dann hat das mal richtig funktioniert auf dem Laptop. Aber es war jetzt noch nicht so richtig die Killer-Applikation. Aber der Steve Jobs hat es dann gemacht, ne?
Ja, Wahnsinn. Lass uns noch mal in die Zukunft schauen. Wenn du heute ein neues Vertriebsteam aufbauen müsstest, was würdest du anders machen als früher? Oder gibt es was, das du anders machst? Oder wieder startest so durch?
Ja. Also es hat in der Vergangenheit sich immer bewahrheitet, dass man erstmal die Marketing-Message aufsetzen muss. Das heißt, der Go-to-Market muss klar sein. Ich finde, eine der wichtigsten Positionen, die ich immer als erste dann auch sehe, ist das Übersetzen von dem, was macht das Produkt aus? Oft denken ja die Techies, das Produkt verkauft sich von alleine. Okay, Steve Jobs war jetzt auch eher ein Techie als ein Vertriebler, aber es ist sicherlich eine Ausnahmesituation. Aber was hat er am besten gemacht? Und das fällt mir jetzt gerade so ein. Hat einfach die Brücke geschlagen zwischen dem, wie ich technologisch ein Produkt beschreibe und wie der Markt am besten darauf reagieren würde, ne? Also diesen Connect. Und wer macht das am besten? Das ist ein Produktmarketing. Ein Produktmarketing, das in der Lage ist, genau die Wörter oder auch die Beschreibung meines Produktes zu finden, wie der Markt draußen am besten reagiert und das am besten dann auch benötigt. Mit der gleichen Zielstellung, ja, dass ich diesen Connect finde. Wenn ich das ge geschafft habe, ein Produktmarketing aufzustellen, kann ich daraus meine Marketingstrategie ableiten und über das Marketing natürlich den Vertrieb. In den Vertrieb aufschlauen, wie ich denn am besten mein Produkt verkaufe. Und nun ist es natürlich Produkt, Lösung, Dienstleistung, habe ich immer wieder andere Ansätze, ne? Wie ich das verkaufe, wie ich das mache. Ich habe viele Jahre lang Produkte verkauft, dann ging es in die Security-Branche rein mit Softwarelösungen, Software, Produkte und jetzt letzten Endes auch Dienstleistungen im Bereich Beratung. Und dann ist natürlich wichtig für den Vertrieb festzustellen, wie ist meine Methodik zu verkaufen, ne? Also ein Produkt und also eine Appliance, ob das ein Software oder Hard Appliance ist, die kann ich den Kunden geben, um das mal auszutesten. Bei einer Dienstleistung ist es natürlich schwierig, wenn ich jetzt dem Kunden sage, ja, probieren Sie mal über 3 Monate lang aus, und dann habe ich Ihnen kostenlos eine Dienstleistung zur Verfügung gestellt, dann ist möglicherweise nach 3 Monaten die Dienstleistung nichts mehr wert, wie mein Steuerberater mal gesagt hat, Herr Milde. Eine Dienstleistung ist nur so lange was wert, wie sie nicht erbracht wurde. Ne? So, was ist aber das Wichtigste bei einer Dienstleistung? Wenn ich sozusagen einen Service verkaufe, dann sind das immer die Personen, die in den Vordergrund gestellt werden müssen. Ne? Beim Produkt ist es das Produkt, was beim Kunden angepriesen wird. Bei der Dienstleistung, bei einer Beratung ist es dann natürlich die Person. Dann muss ich die Person als Produkt oder als Lösung in den Vordergrund stellen. Und da ist es ganz wichtig, dass ich mich selbst als Person verkaufen kann, aber eben, dass eben diese Expertise dann auch rüberkommt in den Erstgesprächen. Vielleicht mache ich auch ein Assessment, dass ich den Kunden erstmal eine Beratung mache. Pass mal auf, das haben wir alles gefunden. Aber wenn du möchtest, dass wir das bei dir lösen, wir haben da hier ein Baukastensystem, da können wir natürlich was aufstellen und können dir innerhalb von 6 oder 12 Monaten dann Lösungen anbieten und das gemeinsam dann anbieten. Will aber sagen, aus dem Produktmarketing in das Marketing und danach den Vertrieb enablen, ja, auch den Vertrieb dann wirklich abholen, wie er denn es verkaufen kann und in welche Richtung, ist ganz wichtig, dass ich da die richtigen Methodiken aufgesetzt habe, um dann zu sehen, wie das Ganze dann mit Erfolg gekrönt ist. Ne? Ich meine, das geht in Richtung Pipeline. Ich gucke, wie hoch ist meine Conversion-Rate. Je nachdem, wie hoch die Conversion-Rate ist von meinen Opportunities in der Pipeline, habe ich einen Prozentsatz, den ich dann hochrechnen kann, wie groß meine Pipeline dann letztendlich sein muss, um genau das vertrieblich dann zu erwirtschaften, was ich mir am Anfang des Jahres geplant habe. Aber es sind ja so die Grundmetriken, die viele, die hier hoffentlich zuhören, auch kennen.
Absolut. Was ist aus deiner Sicht die wichtigste Eigenschaft, die ein Vertriebler in den nächsten, was sagen wir, 2, 3 Jahren, 5 Jahren, mitbringen muss?
Es war noch nie anders. Es war immer Wille und Können, ja. Ich muss hartnäckig sein. Fand einen fantastischen Film ist The Founder, wo es darum geht, wie McDonald's gegründet wurde. Ich fand es klasse. Der Typ hat eine Schallplatte sich angehört, wie Vertrieb funktioniert. Und da ist doch eins klar geworden. Der Vertrieb oder eine andere Anekdote, der Vertrieb muss halt immer aufstehen. Ne? Also uns wird die Tür so oft zugeschlagen, wenn ich Kaltakquise mache. Und ich muss immer an mich selbst glauben. Ich muss einen harten Willen haben. Ich muss eine gefestigte Persönlichkeit sein, um dann wieder immer wieder aufzustehen und zu verstehen, wie der Markt tickt und wie ich dann am besten verkaufen kann. Also toller Film, The Founder, geht um McDonald's, kann ich jedem empfehlen. Habe ich übrigens auch meinem Sohn empfohlen. Der hat sich den Film, glaube ich, dreimal angeguckt. Und ich finde diese Szene, wo der im Hotelzimmer sitzt und sich die Schallplatte anhört, sein Podcast über Vertrieb, ja, ne tolle Sache.
Absolut.
Was wollte ich gerade sagen? Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Aber der willensstark müssen wir sein. Ne? Also, dass wir uns immer wieder selbst erfinden und dann auch neue Wege gehen. Und ich habe, genau, das wollte ich sagen. Ich habe vor. Boah, das ist vor vielen Jahren her. Ich weiß noch, es war der Einkaufsleiter von der Orange in der Schweiz und er hat zu mir gesagt, Herr Milde, ich bin erstaunt, wie Sie das immer machen. Ist ja doch so oft, dass man hin und da eben nicht nur Opportunity bekommt, aber Sie strahlen immer so eine gute Laune aus, Sie sind immer so positiv. Wie machen Sie das? Ne? Also ich fand es auch toll, der hat mich eingeladen, auch zu einem Incentive, zu einem Event von der Orange, was die dort selber, das war damals, ein Kino am See, am Genfer See. Und da habe ich gesagt, schauen Sie, genau das ist es, dass wir beide hier gemeinsam sitzen und er mich dann auch wertschätzt und mich zu so einem Event einsetzt, wo man sitzt am Genfer See. Fantastisch romantischer Sonnenuntergang und dann gucken wir uns dort einen Film an mit einer großen Leinwand im Hintergrund die Schweizer Berge. Das sind so die Momente, wo man dann denkt, ist doch toll, ne? Tolle Menschen hier und am Ende des Tages hat sich ja dann auch gelohnt. Die Orange in der Schweiz war einer der wichtigsten Kunden damals von meinem Arbeitgeber NEC.
Ja, Wahnsinn. Ja, toll. Übrigens, den Film habe ich auch gesehen, kann ich auch absolut empfehlen. Wirklich spannend. Vielleicht noch die Frage, welche Empfehlung hast du für junge Führungskräfte, die heute die erste Vertriebsleiterrolle starten wollen?
Ich glaube, man muss sich zum einen ein bisschen zurücknehmen und erstmal schauen, zu kristallisieren. Oft ist es nach ein paar Monaten oder nach ein, zwei Jahren doch anders, als man ursprünglich gedacht hatte, weil dann doch die Methodiken dann vielleicht ein bisschen anders sind. Aber wichtig ist, dass man das, was man dieses authentische Momentum dann auch seinen Leuten wiedergibt. Und man hat als Vertriebsleiter beziehungsweise, wenn man. Es ging ja so um Vertriebsleitung, ne?
Genau.
So, hat man dann auf einmal andere Themen, ne? Also man muss im Blick haben, wie sieht die Pipeline aus? Sind die einzelnen Vertriebsmitarbeiter tatsächlich dort auch auf dem Wege dorthin, um das zu erfüllen, was man sich als Ziel gesetzt hat? Was fehlt den einzelnen Leuten? Und dass ich einfach hier und da als Mentor mit auftrete. Ich glaube, es ist wichtig, genau dieses Enablement dann halt zu schauen. Motivation muss sowieso da sein, gar keine Frage, dass der Incentive-Plan dann auch steht, dass die Zielrichtung klar ist. Aber dieses Enablement, dass die einzelnen Vertriebler dann auch verstehen, wie sie denn was verkaufen. Und da mache ich gerne dann auch mal eine, ja, lass die ruhig mal 3, 4 Pitches vorbereiten, wo ich selber auch für brenne, ja. Wenn ich mal ein Vorstellungsgespräch habe, dann frage ich die Leute, du überzeug mich doch jetzt mal von der Lösung, wie würdest du denn das jetzt rüberbringen? Und je authentischer und mit eigenen Worten und individuell sie das rüberbringen, für mich muss so ein Vertriebler mal Charisma haben. Und das mündet dann darin in dieses Enablement, wenn sie verstanden haben, wie ich denn ein Produkt oder eine Lösung, eine Dienstleistung verkaufen kann. dann werden die sehr authentisch, ne? Und das müssen wir sehen. Das geht ins Storytelling rein, dass sie wirklich selbstständig dann auch in der Lage sind, beim Kunden was zu erklären und zu erläutern. Ich glaube, dass eine Selbstdisziplin dann auch wichtig ist, wo man drauf schauen muss, wie takte ich denn mein Tag jetzt ein, ne? Wann mache ich meine Cold Callings? Wann mache ich meine, muss ich vielleicht noch Angebote und Rechnungen schreiben? In welchem Zyklus in meinem Ablauf? Aber Selbstdisziplin, dass ich am Ende des Tages dann auch immer ins CRM, wenn ich in die Pipeline gucke, gibt uns ja dann immer auch eine gute Rückmeldung. Ja, wo ist denn derjenige? Warum hat er vielleicht noch nicht das Ziel erreicht oder die Pipeline oder sein Quota erreicht, wo er eigentlich hin sollte? Und je mehr da natürlich Abweichungen sind, dann muss ich auch persönliche Gespräche führen. Aber ich halte es immer für wichtig, da Gespräche zu führen, die auf Augenhöhe sind, um dann auch zu sagen, wo braucht es denn noch Unterstützung? Lass es doch uns mal gemeinsam machen. Ja. Wie schon vorher gesagt, ich habe selten Vertriebler erlebt, die schlecht waren, sondern es gibt eher Vertriebler, die brauchen noch, wo ist denn jetzt die Produktbroschüre und wie verstehe ich das? Wo ist das zwischen den Zeilen? Wie machen wir das wirklich? Ja, also da sind oft so Fragen, wo die Vertriebler denn argwöhnisch sind oder nicht diesen Flow haben, weil sie es noch nicht richtig verstanden haben, wo ich sage, ja, geht doch bitte doch mal zu den Kollegen in der Technik, lasst euch das mal erklären oder wir machen gemeinsam noch einen Workshop. Und ich finde, wenn man wöchentlich oder alle 2 Wochen, das war bei einem meiner früheren Arbeitgeber, war es tatsächlich so, wir hatten einen wöchentlichen Call, Techies for Sales. Die Kollegen, die das jetzt hier vielleicht hören, die werden sich erinnern, wo das war, da gab es eine Stunde immer, wo die Techies dann erklärt haben, wie so ein Produkt oder eine Lösung gerade am Markt im Wettbewerb positioniert ist. So eine Art Battlecard haben sie dann erklärt. Und es waren immer wieder neue Informationen, die man dann gefunden hat. Oder hier kürzlich jetzt hier bei meinem letzten Job, wo dann tatsächlich dann jeden Montag unser Gesellschafter aus Israel dann erklärt hat, was denn so seine letzten Findings waren. Wir haben so eine Art Tabletop-Exercise im Vertriebs- und Technical-Team gemacht und da durfte jeder zur Sprache kommen und durfte auch jeder was dazu sagen, wie er die Situation jetzt lösen würde. Und das war so ein Self-Learning. Ja, das, was wir mit den Kunden machen, haben wir dort selber in der eigenen Organisation gemacht. Ja, also dieses selbstständige Lernen. Also Lernen ist super wichtig, dass ich meinen Horizont erweitere, immer in Bezug zu, was der Kunde draußen braucht. Und dass ich auch selbst feststelle, oh, hier habe ich vielleicht noch Blindspots, ja, hier habe ich was nicht verstanden. Und je besser ich dann eben verstehe, was das Angebot ist, was ich selber an den Markt bringe und wie die Beschreibungen dafür sind, desto besser kann ich es dann auch beim Kunden erklären. Also das Lernen und dass man selbst im Vertrieb dann auch die Fragen stellt zu der technischen Seite und um Hilfe bittet. Und diese Hilfe dann auch bekommt und das als leitende Kraft dann aber auch anbietet, ja, dass ich alle ein bis zweimal im Monat oder zweimal im Monat oder jede Woche dann tatsächlich so eine Art Workshop auch mache mit der technischen Seite, dass der Vertrieb dann aufgeschaut wird, weil die meisten sind ja gut, die sind auch alle motiviert, ja, und vielleicht auch ein Tipp an die Führungskraft, wenn doch mal jemand nicht motiviert ist, seid bitte nicht scheu, auch eine Kündigung auszusprechen. Ja, es ist niemandem damit geholfen, Leute über lange Zeit einfach mitzuschleifen, ja, wenn sie nicht gut sind. Das merken die anderen Leute, das merken die Mitarbeiter. Die sage ich immer wieder, warum ist der denn noch da? Warum funktioniert das nicht? Da ist es dann besser, einfach das Vier-Augen-Gespräch zu führen und dann zu schauen, natürlich gibt es diesen persönlichen Improvement-Plan und so weiter. Das kommt ja nicht ad hoc. Aber wenn es dann tatsächlich nicht zu einer Besserung führt, dann ist es für beide Seiten einfach besser. Für den Mitarbeiter ist es besser, weil er woanders arbeitet. Vor 4 Jahren hat mal einer gesagt, der VP im Sales, wir sind keine Bäume, wir können uns bewegen. Ja, das ist das Gute. Ja, und wenn wir uns bewegen, dann ist es der Beginn von was Neuem. Ja, und da oft wird es ja so verpönt, dass wenn Leute gefeuert werden oder ja, gefeuert ist vielleicht jetzt so, klingt so drakonisch, ja, aber sie dürfen sich woanders dann beweisen, ja, sie dürfen woanders hingehen Und die finden ja auch alle was, ne? Also ich bin in der Cybersecurity unterwegs. Ich habe keinen erlebt, der länger als 3 Monate nach einem Job suchen musste. Ja? Also die sind alle nahtlos dann wieder untergekommen und sind dann vielleicht sogar danach dann auch erfolgreicher gewesen als in dem Job denn vorher. Zu dem Thema, es gibt eigentlich keine schlechten Vertriebler, die sind nur, wenn dann vielleicht auf dem falschen Posten oder in der falschen Firma. Oder ihnen wurde nicht das Produkt so erklärt, um dann wirklich gut verkaufen zu können.
Ja. Super spannend, Christian. Ich glaube, ich könnte noch ewig mit dir weiter quatschen. Bevor ich die letzte Frage stelle, gibt es noch was, wobei du jetzt gerade noch mal tolle Punkte zum Schluss gesagt hast, aber gibt es noch irgendein Thema, was wir zum Thema B2B-Vertrieb noch streifen sollten? Sonst würde ich fragen, wie man am besten zu dir Kontakt aufnehmen kann. Ist es LinkedIn?
Ja, absolut. Also LinkedIn würde ich vorschlagen. Da findet mich jeder, Christian Milde. Und
Link
ansonsten, ich
schreiben wir in
glaube,
die
im Google
Shownotes.
Search bin ich auch relativ weit oben. Also ich glaube, ich bin leicht zu finden.
Ah, okay, sehr gut. Christian, vielen lieben Dank für diese wirklich spannenden Einblicke, auch mal in größere Vertriebsteams, war jetzt für mich auch mal sehr spannend. Wer Christian noch ein wenig näher kennenlernen will, der hört unbedingt in die Episode mit der kurzen, schnellen Fragerunde mit Christian. Die machen wir nämlich auch. Und vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuschauer, dass ihr heute mit dabei wart. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann gerne teilen, liken, eine Bewertung abgeben. Darüber freuen wir uns sehr. Christian, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Telefonat.
Ja, danke euch, danke an die Zuhörer und danke, liebe Petra. Ich habe mich sehr gefreut.
Sehr, sehr gerne.